Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, schönen guten Tag. Vielleicht kommt Ihnen diese Stimme ein wenig bekannt vor.
Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an open AI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling about? Are you in a cool industry-style office or something?
Das ist Sky, die Stimme eines neuen KI-Modells des Unternehmens OpenAI. Skys Stimme, sagen viele, habe Ähnlichkeiten mit der realen Stimme der realen Schauspielerin Scarlett Johansson. Die findet das gar nicht witzig. Eine künstliche Intelligenz unterhält sich ganz frei mit ihren Nutzern und klingt wie eine berühmte Schauspielerin. Soweit sind wir also schon. Sky, Scarlett und OpenAI, das ist ein Thema dieser Sendung. Und außerdem bis 17.30 Uhr, wann ist was versichert? Nach der Flut im Saarland gibt es wieder Diskussionen um eine Elementarschadenversicherung für alle. Und exportieren oder selber verarbeiten Australiens Lithiumschatz, auf den auch Deutschland ein Auge geworfen hat. Vor ein paar Tagen berichtete unsere Korrespondentin von einem Campingplatz in Siersburg im Saarland. Der wurde erst vor kurzem eröffnet und die Betreiberin rang um Fassung. Die Flut hat auf dem Campingplatz und in Gebäuden schwere Schäden verursacht. Das Problem, die Betreiberin fand vor der Saarlandflut nach eigenen Angaben keine Versicherung. Zu nah am Wasser, zu riskant. Aus Sicht der Versicherer verständlich, aus Sicht der Nichtversicherten eine Katastrophe. Was folgt daraus? Die SPD fordert jetzt eine Elementarschadenversicherung für alle. Das Beispiel Frankreich zeigt, wie das gelingen könnte. Mischa Erhardt berichtet.
Als Elementarschäden bezeichnet man Schäden an Gebäuden, die natürliche Ursachen haben, wie Hochwasser, Stürme oder Erdrutsche. Das Thema wird in Deutschland seit Jahren kontrovers diskutiert. Der Bundesrat fordert seit mehr als einem Jahr die bundesweite Einführung einer solchen Pflichtversicherung, vor allem auch mit Verweis auf die Hochwasserkatastrophe an der Ahr vor 3 Jahren. In Frankreich gibt es so eine Regelung, bei der Mieter und Eigentümer eine Gebäudesachversicherung gegen Elementarschäden bezahlen müssen. 26 Euro pro Jahr sind das aktuell, ab dem kommenden Jahr werden es 42 Euro sein. Professor Raimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hält es für sinnvoll, Mieter und Vermieter gleichermaßen in eine solche Versicherung einzubeziehen.
Wer es jemals erlebt hat als Mieter in dieser Lage, weiß auch, wie lange es sie und ihn als Mieter getroffen hat. Auch da hilft es, wenn wir schnell im Wiederaufbau reinkommen. Eine Verzögerung, so wie wir sie jetzt im Ahrtal erlebt haben, über ein Jahr bis zur Klärung allein der Ansprüche, das trifft natürlich auch die Mieter und nicht nur die Vermieter.
Jakob Tewis, stellvertretender Vorstand vom Zentrum für europäischen Verbraucherschutz, hält das französische Modell für ein funktionierendes, das er in dieser oder ähnlicher Form auch für Deutschland empfiehlt.
Wir sprechen da von dem Samariter-Dilemma. Das heißt, in dem Moment, wo dann die Katastrophe geschieht, sind alle bereit, das gemeinsam zu tragen, und in dem Moment zahlt man ja Steuergelder. Das heißt also, die Ahrtal-Katastrophe hat jeden Steuerzahler über 300 Euro gekostet. Und da sind natürlich Beträge von 26 Euro im Jahr sehr viel geringer als für ein System, was sich selbst trägt.
Die Versicherer sind gegen eine solche Pflichtversicherung. Denn dann müssten sie alle Gebäude mit vergleichsweise geringen Prämien versichern, auch Gebäude in Hochrisikogebieten wie an Flussläufen. Beim Gesamtverband der Versicherten wirbt man daher vor allem für präventive Maßnahmen.
Eine singuläre Pflichtversicherung ist kein Allheilmittel, weil sie verhindert für sich genommen keinen einzigen Hochwasserschaden. Deswegen braucht es aus unserer Sicht ein Gesamtkonzept. Das Wichtigste dabei ist die Prävention. Das bedeutet klimaangepasstes Bauen. Das heißt beispielsweise Entsiegelung von Flächen und keine Neuversiegelung, kein Bauen in extrem hochwassergefährdeten Gebieten. Drittens, bei Neubauten vielleicht auf den Keller verzichten. Es kann auch heißen, wenn ich Bestandsbauten habe, die so sanieren, dass ich druckwasserdichte Fenster einbaue. Also Dreh- und Angelpunkt ist ein Gesamtkonzept und hier insbesondere die Anpassung beim Bauen an den Klimawandel.
Sagt der Hauptgeschäftsführer des GdV, Jörg Asmussen. Allerdings wendet der Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztipp, Hermann Josef Tenhagen, ein, dass das bisherige System auch nicht gut funktioniere, weil trotz aller Bemühungen nur rund 50% der Gebäude gegen Elementarschäden versichert sind und deswegen am Ende regelmäßig die Steuerzahler nach Naturkatastrophen einspringen müssen.
Die Versicherer sagen ja immer, ja, sie versuchen, jeden dazu zu kriegen, diese Versicherung abzuschließen. Aber da gibt es keinen Erfolg in dem Sinne, dass das jetzt ein signifikanter Anteil mehr geworden wäre von Leuten, die versichert sind, sondern ein Großteil ist eben nicht versichert. Und am Ende müssen wir dann alle gemeinsam für den Schaden aufkommen. Denn nach so einer Katastrophe, der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin, die sagt, ihr habt euch nicht versichert, also kriegt ihr kein Geld, der muss noch geboren werden.
Hermann Josef Tenhagen im Beitrag von Mischa Erhardt war das. Europa im Jahr 2022. Die Strompreise für Industrie und Haushalte steigen teilweise dramatisch. Eine Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die EU will Verbraucherinnen und Verbraucher künftig besser vor explodierenden Strompreisen schützen. Deshalb wurde heute die Reform des europäischen Strommarktes beschlossen. Thomas Spickhofen berichtet.
Die EU verspricht sich von der Reform des Strommarktes stabilere Energiepreise, weniger Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und einen besseren Schutz vor zukünftigen Krisen. Von einem Meilenstein spricht der Vorsitzende des zuständigen Ministerrats, der belgische Energieminister Van der Straten. Zu den wichtigsten Punkten der Reform gehört, dass Verbraucherinnen und Verbraucher zukünftig ein Recht haben auf die Wahl zwischen einem sogenannten Festpreisvertrag und einem Vertrag, der sich der Preisentwicklung anpasst. Einseitige Preisveränderungen durch den Stromanbieter soll es nicht mehr geben. Ebenso wenig soll einfach der Strom abgeschaltet werden können, wenn es zu Konflikten zwischen Anbieter und Abnehmer kommt. Im Mittelpunkt der Reform steht aber die Förderung der erneuerbaren Energien. Die will die EU fördern, indem sie ihren Mitgliedsländern eine Art Garantiepreis für Energie aus Wind, Sonne und Kernkraft ermöglicht. Wenn der Preis auf dem Markt darunter fällt, dann darf der Staat einspringen und die Differenz auffangen. Und wenn er drüber liegt, dann geht das in die Staatskasse. Die EU hat sich selbst das Ziel gesetzt, bis 2030, das ist in 5,5 Jahren, 70% ihres Stroms aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Derzeit liegt der Anteil bei etwas mehr als 40%.
Ein Beitrag von Thomas Spickhofen. Ein Mann sitzt an einem Tisch und unterhält sich mit seinem Smartphone. Er hat das neueste KI-Modell von OpenAI aktiviert. Ein Video zeigt, wie er sich mit Sky unterhält, der virtuellen Stimme der künstlichen Intelligenz. Sky macht eine Bemerkung über den Kapuzenpulli des Mannes und über die Decke des Raumes. Die KI hat das über die Handykamera erkannt. Und beim ersten Hinhören klingt Sky nicht nur verblüffend echt wie ein Mensch, ihre Stimme erinnert auch an eine berühmte Schauspielerin. Scarlett Johansson fand das gar nicht witzig und schaltete ihre Anwälte ein. Sky wurde nun vorerst abgeschaltet. Katharina Wilhelm berichtet.
In der vergangenen Woche stellte OpenAI Updates rund um den Chatbot ChatGPT vor. Beeindruckend unter anderem, wie flüssig und natürlich der Bot mittlerweile mit den Usern und Userinnen sprechen kann. Und dass er es schafft, mit unterschiedlichen Intonationen beispielsweise eine Geschichte vorzulesen.
Once upon a time, in a world not too different from ours. Once upon a time, in a world not too different from ours.
Für Aufmerksamkeit und auch ein bisschen Spott sorgte dabei vor allem die weibliche Stimme namens Sky, die hier zu hören ist.
The announcement is about me? Well, color me intrigued. You've got me on the edge of my... Well, I don't really have a seat, but you get the idea.
Weil sie zuweilen freundlich bis sehr sexy rüberkommt, meint beispielsweise Comedian Desi Liddick in der Daily Show.
You can really tell that a man built this
tech. Die ist doch klar von einem Mann programmiert. Sie hat alle Infos dieser Welt, aber sie scheint zu sagen, ich weiß gar nichts.
I don't know anything. Teach me, Daddy.
Einige Internet-User meinten, die Stimme ähnele zudem der Schauspielerin Scarlett Johansson. Diese hatte 2013 im Film Her eine künstliche Intelligenz namens Samantha vertont. Der Plot des Films? Ein Mann, gespielt von Joaquin Phoenix, verliebt sich in diese künstliche Intelligenz.
Hi.
Hi, I'm Samantha.
Good morning, Theodore.
Good morning.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
You're too funny. Wish I could touch you. How would you touch me?
Offenbar ist der Vergleich nicht zu weit gegriffen, denn nun hat sich auch Scarlett Johansson selbst geäußert. In einer Erklärung, die am Montagabend veröffentlicht wurde, sagte Johansson, dass OpenAI-Chef Sam Altman sie letzten September gebeten habe, darüber nachzudenken, eine der Stimmen für ChatGPT zu werden. Sie habe das Angebot aber abgelehnt. Nun hätte sie von Freunden und Familienmitgliedern gehört, dass die ChatGPT-Stimme sehr nach ihr klingen würde. Ihre Anwälte hätten die Firma kontaktiert und gebeten, die Stimme zu löschen. Sky ist eine von 5 Stimmen, die das Unternehmen anbietet. Es gibt noch Breeze, Cove, Juniper und Amber.
Hey, it's great to meet you. How's your day going?
Hi there. I just want to share how thrilled I am to work with you. Hey, I'm ready to hit the ground running.
Sky ist seit Montag nicht mehr verfügbar. OpenAI schreibt auf X, früher Twitter, man pausiere diese Stimme erst einmal. In dem Post heißt es weiter, bei Sky handele es sich nicht um eine Nachahmung der Schauspielerin Scarlett Johansson, sondern gehöre einer anderen professionellen Schauspielerin, deren Name man aber aus Gründen der Privatsphäre nicht nennen wolle. Sie sei in einem Casting ausgewählt worden. Stimmen können mit Hilfe von KI mittlerweile sehr leicht kopiert werden. Erst kürzlich hat eine Gruppe von Schauspielern die KI-Firma Lovo verklagt. Das Unternehmen soll ihre Stimmen ohne Erlaubnis verwendet haben.
Katharina Wilhelm berichtete. Und keine Frage, die KI-Stimmen im Beitrag klangen gerade täuschend echt. Mittlerweile lassen sich auch KI-generierte Videos kaum noch von der Realität unterscheiden. Das kann zum Riesenproblem werden, etwa wenn ein vermeintlicher Bundeskanzler angebliche Kriege erklärt oder Katastrophenfälle ausruft. Wo KI drin ist, muss KI draufstehen. KI muss klar erkennbar sein. Eine solche Kennzeichnungspflicht ist Teil des neuen KI-Gesetzes, auf das sich die EU-Staaten heute geeinigt haben. Manche KI-Anwendungen werden ganz verboten. Unternehmen in ganz Europa fragen sich jetzt, was das für sie und ihre Produkte bedeutet. Jakob Meyer berichtet.
Rydoo ist längst kein Startup mehr, aber das Hauptquartier der belgischen Firma sieht noch danach aus. Ein Haus am Bahnhof der Stadt Mechelen, nördlich von Brüssel. Unten ein Kindergarten, in der zweiten Etage schreiben Entwickler Software für Spesenabrechnungen. Schreibtische mit Bildschirmen, an der Wand hängen 2 Rennräder in Ständern. Im Großraumbüro im 3. Stock sitzen Expertinnen, die Kunden betreuen. Hohe Fenster, ein paar Topfpflanzen, auf einem Tisch ein weißes Plastikeinhorn. Rydoo-Produktleiter Sebastian Farnecke erklärt, wenn Sie mal eine japanische Quittung haben, helfen wir Ihnen bei der Übersetzung. Auch bei einer Quittung aus China helfen wir Ihnen, die zu verarbeiten. Mit künstlicher Intelligenz lassen sich die viel effizienter bearbeiten, ohne noch eingreifen zu müssen. Rydoo nutzt seit Jahren KI, um Unternehmen bei Spesenabrechnungen zu helfen. Inzwischen erkennt die Software, ob ein Mitarbeiter an der Tankstelle für ein Sandwich oder für Kraftstoff bezahlt hat und verbucht den Posten automatisch in der richtigen Kategorie. Das neue KI-Gesetz sieht Rydoo-Führungskraft Farnecke dabei positiv. Unsere Kunden fragen schon seit Jahren nach Details der von uns verwendeten Technologie. Und mit dem neuen KI-Gesetz gibt es jetzt eine Klassifizierung, die uns hilft, unsere Standards an die unserer Kunden anzugleichen. Und für künftige Entwicklungen trägt es dazu bei, Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. So verbietet das KI-Gesetz Systeme, die Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung in Schubladen stecken. Auch Bilder ungezielt aus dem Internet oder aus Überwachungskameras für Datenbanken auszulesen, ist nicht erlaubt. Die Regelung unterscheidet KI-Systeme mit hohem Risiko und strengen Auflagen und Anwendungen mit wenig Gefahrenpotenzial. Rydoo fällt in letztere Kategorie, sagt Betriebsjuristin Diana Jiménez-Aguirre. Wir greifen in die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein und stellen damit kein hohes Risiko dar. Aber wir sind uns sehr bewusst, dass es sich dabei um eine sehr wichtige Beziehung handelt, die wir auch schützen müssen. Die EU will mit dem weltweit ersten KI-Gesetz nicht nur für Europa Standards setzen, sondern auch für den Rest der Welt, etwa die USA, wo viele Tech-Firmen sitzen. Die Kanzlei Wilson Sonsini in Brüssel hilft einigen von ihnen, EU-Digitalgesetze anzuwenden. Nach den Worten von Rechtsanwalt Sebastian Tess begrüßen die Mandanten zwar, dass das KI-Gesetz die Auflagen nach Risikopotenzial abstuft. Die Kritik, es bleibt dabei sehr vage.
Die Europäische Kommission und andere Regulierungsbehörden werden das zwar konkretisieren in der Zukunft, aber bis es soweit ist, sind diese Unternehmen erstmal auf sich alleine gestellt.
Und sie müssen die Kosten tragen für die vom Gesetz verlangten Risikoanalysen. Die Klage der US-Unternehmen, das binde Personal und Geld, die dann für die eigentliche Aufgabe fehlten, nämlich KI-Anwendungen weiterzuentwickeln. Das trifft besonders besonders kleine Firmen, betont Anwalt Tess.
Und wenn man das verbindet mit dem bürokratischen Ansatz, ist es gerade für Start-ups eine sehr hohe Markteintrittshürde.
Dabei wollten die Macherinnen und Macher des Gesetzes genau das eigentlich vermeiden. Sie haben jahrelang um ein Gleichgewicht gerungen. Die Regelung soll vor Gefahren, etwa durch gefälschte Videos oder Audiodateien, schützen. Gleichzeitig will die EU die enormen wirtschaftlichen Chancen der KI befördern. Die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler hat für die christdemokratische EVP-Fraktion daran mitgearbeitet.
Und für mich ist jetzt ganz entscheidend, dass wir da bei der Umsetzung nochmal genau hinschauen.
Und die beginnt bald. Wenn die EU-Staaten heute abschließend grünes Licht geben, tritt das KI-Gesetz Ende kommenden Monats in Kraft. In 2 Jahren gilt es vollständig.
Ein Beitrag von Jakob Meyer war das. Eltern von jungen Kindern, die uns gerade zuhören, kennen das wahrscheinlich. Die Kita muss schließen, weil zu viele Erzieherinnen krank sind und es keine Vertretungen gibt. Der Grund: Personalmangel. Bund und Länder wollen die Lage verbessern und setzen unter anderem auf Fachkräfte aus dem Ausland. Die Bundesfamilienministerin hat die Pläne heute vorgestellt. Nina Amin berichtet.
Zu wenig Fachkräfte in Kitas sind für Familien ein großes Problem und besonders für die Kinder. Die zuständige Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen warnt.
Fachkräftemangel ist der neue Alltag in Deutschland und das verunsichert natürlich die Kinder, die davon betroffen sind. Das bedeutet natürlich auch immer ein sehr, sehr spontanes Jonglieren der Eltern und das ist natürlich kein Zustand, der ein Normalzustand sein sollte.
Bund, Länder und Kommunen haben jetzt eine Strategie mit fast 50 Empfehlungen vorgelegt. So sollen Personen mit ausländischen Abschlüssen schneller in dem Beruf arbeiten dürfen und berufsbegleitend weiterqualifiziert werden. Für Sascha-Caroline Aulep, Bremer Senatorin von der SPD und Vorsitzende der Jugend- und Familienministerkonferenz, ist es durchaus ein Vorteil, wenn Erzieherinnen und Erzieher noch andere Sprachen als Deutsch sprechen.
Ganz ohne Sprachkenntnisse der deutschen Sprache werden sie keine pädagogischen Fachkräfte ersetzen können. Natürlich nicht, weil der Erwerb der deutschen Sprache eben ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil auch der frühkindlichen Bildung ist. Aber es muss vielleicht eben auch nicht immer der Goldstandard sein, um in den Beruf zu starten.
Konkret heißt das, Deutsch kann neben der Arbeit weitergelernt werden, wenn sonst die Qualifikationen stimmen. Denn die Zeit drängt. 50.000 bis 90.000 Fachkräfte könnten laut Bundesfamilienministerium in Deutschlands Kitas bis 2030 fehlen. Mit der jetzt vorgelegten Strategie machen Bundesfamilienministerin Paus und die Vorsitzende der Familienministerkonferenz Aulep Druck auf Finanzminister Christian Lindner. Und das mitten in den Haushaltsberatungen. Es geht um weiteres Geld. Denn in diesem Jahr endet auch eine milliardenschwere Kita-Förderung des Bundes.
Nina Amin berichtete. Gold ist ein seltener und wertvoller Rohstoff seit Jahrtausenden. Aber längst gibt es auch andere Rohstoffe, die für die Länder, in denen sie abgebaut werden, auch wahre Goldgruben sind. Lithium zum Beispiel. Kein Land baut davon so viel ab wie Australien. Bislang geht der größte Teil davon nach China, wo Lithium zum Beispiel für die Produktion von Batterien für Elektroautos weiterverarbeitet wird. Auch Deutschland interessiert sich zunehmend für Lithium. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war vor kurzem in Australien und warb darum, dass das Land den Rohstoff stärker nach Deutschland exportiert. Doch gleichzeitig werden in Australien die Stimmen lauter, die sagen, der Rohstoff sollte direkt vor Ort in Australien eingesetzt werden. Andreas Stummer berichtet.
Öl, Gold, Kohle und Eisenerz waren gestern. Geht es heute in den Wirtschaftsnachrichten im australischen Fernsehen um Rohstoffpreise, dann geht es immer auch um Lithium. Mit einer Fördermenge doppelt so hoch wie Chile und 4-mal so hoch wie China ist Australien der weltgrößte Exporteur. In den entlegensten Winkeln des Landes werden immer mehr Vorkommen erschlossen und abgebaut. Geld scheint keine Rolle zu spielen. David Southam berät Investoren und Rohstoffunternehmen im bodenschatzreichen Bundesstaat Westaustralien. Sobald das Wort Lithium falle, sagt er, sei eine Fremdfinanzierung kein Problem mehr.
To the point where you're having car manufacturers invest in mining companies, sourcing the raw material.
Inzwischen investieren sogar Autohersteller in den Bergbau, nur um an begehrte Rohstoffe zu kommen. Es ist ein wahres Wettrennen. Zum Beispiel finanziert die amerikanische Ford Motor Company ein australisches Lithiumunternehmen, um sich langfristig Nachschub zu sichern. Das hat es bislang noch nicht gegeben.
Ford Motor Company invest into lithium development company. That is a fundamental change.
Hohe Sicherheitsstandards, moderne Abbaumethoden und eine transparente Ausfuhr. Die australische Rohstoffförderung hat international einen guten Ruf. 85.000 Tonnen Lithium, gewonnen durch Hartgesteinsbergbau, wurden letztes Jahr exportiert. Tendenz steigend. Fast die gesamte Fördermenge geht nach China und wird dort verarbeitet, hauptsächlich zu Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, aber auch für Solarstromspeicher und Elektrogeräte. Viele Nationen, darunter auch Deutschland, würden gerne mehr Lithium direkt aus Australien einführen und es selbst verwerten, vor allem um damit unabhängiger von chinesischen Produkten zu werden. Auch der Melbourner Energielobbyist Shannon O'Rourke glaubt, trotz langfristiger Lieferverträge mit China läge die Zukunft der australischen Lithiumindustrie zusehends in Europa.
We think the time is running out for Australia to play a leading role in the battery value chain.
Die Zeit drängt, wenn Australien eine führende Rolle in der Wertschöpfungskette des Batteriesektors spielen will. Andere Lithiumproduzenten wie Kanada oder Chile holen auf. Es ist ein Rennen. Australien muss schnell und entschieden handeln, um maximale Gewinne zu erzielen.
Australia needs to move fast and move decisively to capture this value in the industry.
Ausbuddeln und ausführen. Mehr ist für Australien bei Rohstoffen wie Kohle und Eisenerz oder bei der Förderung von Gas nicht nötig. Bei Lithium aber liegt das Potenzial in der Veredelung zu gebrauchsfertigen Substanzen. Darin, was man daraus macht. Alison Britt von der Australischen Anstalt für Geowissenschaften plädiert für ein Umdenken. Australien dürfe sich nicht länger damit zufrieden geben, nur der Steinbruch der Welt zu sein.
We have some companies taking the next step down the supply chain and value adding by making battery precursor chemicals.
Einige Unternehmen haben sich bereits in die Lieferkette eingeklinkt und verwandeln das hier geförderte Lithium in chemische Vorprodukte zur Batterieherstellung. Das müssen wir weiter ausbauen. Denn wir haben die verlockende Aussicht, künftig in Australien eine Industrie auf die Beine zu stellen, die unsere eigenen Batterien für Elektrofahrzeuge herstellen könnte.
To develop our own domestic EV battery manufacturing sector right here in Australia in the coming years.
Australien sitzt auf 2,7 Millionen Tonnen bekannter Lithiumreserven und enormen Vorkommen seltener Erden. Alles Mineralien, die zur Batterieherstellung benötigt werden. Internationale Rohstoffagenturen rechnen damit, dass die weltweite Nachfrage in den kommenden Jahren um das Sechsfache steigen wird. Australische Lithiumminen werden auch in Zukunft wahre Goldgruben sein.
Das war ein Beitrag von Andreas Stummer. Klaus-Rainer Jackisch beobachtet für uns heute das Börsengeschehen in Frankfurt am Main. Dann bleiben wir doch mal beim Lithium. Gibt es da eigentlich auch einen Handelspreis, den alle einsehen können, wie beim Gold oder beim Öl?
Also es gibt keinen offiziellen Preis, der jeden Tag festgelegt wird, wie zum Beispiel der Goldpreis oder der Silberpreis durch die amerikanische, also die New Yorker oder die Londoner Börse. Aber die Londoner Metallbörse, die hat vor einigen Jahren einen Kontrakt aufgelegt, an dem man sich zumindest orientieren kann und der scheint sich immer mehr durchzusetzen. Zuvor war es so, dass der Preis einfach durch das Aushandeln von Produzenten und Abnehmern festgelegt worden ist. Es gibt bei diesem Preis sehr, sehr starke Schwankungen. Im Jahr 2022 gab es dann auch ein Allzeithoch, aber dann auch einen kräftigen Einbruch von rund 80%. Das lag vor allen Dingen daran, dass ja eben es Meldungen gab, dass die Nachfrage nach E-Autos zurückgeht. Aber mittlerweile, da berappelt er sich wieder, steigt also wieder. Trotzdem sollten Kleinanleger hier ziemlich vorsichtig sein.
Kleinanleger gucken aber in der Regel schon durchaus auf den Goldpreis.
Ja, da gibt es natürlich auch Schwankungen, aber doch in engeren Bahnen. Die Feinunze Gold, die ist auch heute wieder gestiegen um über 6 US-Dollar auf jetzt 2.431,51 Dollar. Und viele Profis raten ja auch, ein bisschen Gold durchaus beizumischen, sozusagen, um auf Nummer sicher zu gehen.
Wir haben in dieser Sendung über künstliche Intelligenz berichtet. Morgen legt Nvidia neue Geschäftszahlen vor. Ein Unternehmen, das noch vor ein paar Jahren vor allem für Grafikkarten stand und heute eine Schlüsselrolle in Sachen KI einnimmt.
Das ist richtig. Man produziert dort Chips, die eben ganz besonders wichtig sind. Man ist dort Marktführer, hat wenig Konkurrenz. Und die Nvidia-Zahlen haben schon mehrmals die Märkte bewegt und warten eben alle auf diese neuen Geschäftszahlen. Und dementsprechend halten sich die Anleger heute zurück. Man wartet auch auf die Protokolle der amerikanischen Notenbank von der letzten Zinssitzung. Auch deshalb Zurückhaltung, sodass der DAX heute den ganzen Tag im Minus war und weiter ist. Bei jetzt 18.730 Punkten, rund 38 weniger als gestern. Gestern wurde hier ja auch gehandelt.
Noch vor ein paar Wochen, da gingen manche davon aus, dass der Euro weiter sinken würde, der Euro-Kurs. Manche sprachen schon von Parität zum Dollar. Aktuell aber steigt der Euro. Warum?
Ja, das ist richtig und das liegt einfach daran, dass offenbar die Zinswende zumindest in den USA länger dauert und möglicherweise auch in Europa, sodass viele dann doch eher wieder in den Euro gehen. Ein Euro kostet im Moment 1,0859 $, ist also wieder gestiegen. Und auf dem Rentenmarkt schauen wir auch noch kurz, die Umlaufrendite gesunken auf 2,57%.
Das war Klaus-Rainer Jackisch, ein Mann, der Zahlen schnell dokumentieren und aussprechen kann. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft im Deutschlandfunk mit Benjamin Hammer. Vielen Dank.